Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Wir begrüßen euch in diesem November. Es ist kalt, es ist nass, es ist einfach Herbstwetter und ganz klischeehaft habe ich mich dem gebeugt und mir eine Erkältung eingefangen. Deswegen dürft ihr heute euch noch ein wenig mehr darüber freuen, dass unsere heutige Autorin von Sarah vorgestellt wird wieder. Also immer im freudigen Wechsel, wie ihr das von uns kennt. Ich werde mich heute etwas ein bisschen zurückhalten, dass ihr euch nicht wundert. Das wird mir wahrscheinlich sehr schwer fallen, weil ich ja gerne mal irgendwie abschweife und in einen Redeschweif verfalle. Aber genau, ihr hört es vielleicht auch ein bisschen. Ich bin angeschnupft. Und daher seht es mir bitte nach, wenn ich heute etwas eher nasal spreche. Aber wie gesagt, heute könnt ihr sowieso eher der wunderbaren Stimme von Sarah lauschen, der es, glaube ich, etwas besser geht, oder?
Ja, hi Marianne, oh je, du Arme. Ich glaube, damit bist du nicht allein. Rundherum wird auch viel gekränkelt. Schön, dass wir heute trotzdem aufnehmen können. Das freut mich natürlich. Und keine Runde auslassen. Und genau, ich bin ja heute dran und habe auf jeden Fall wieder viel zu erzählen. Es geht um eine Autorin, die mich wieder sehr begeistern konnte. Ich wusste auch gar nicht, worauf ich mich einlasse. Aber genau, hoffe, dass da doch heute so viel Begeisterung rüberkommt, dass die eine oder der andere im Anschluss auch mal etwas von ihr lesen möchte. Und zwar sprechen wir heute über Irmgard Keun. Und bevor ich loslege, wollte ich dich nochmal ganz kurz fragen, Marianne, hast du von ihr schon mal gehört?
Noch gar nicht. Also es ist tatsächlich so ein bisschen so wie bei dir mit unserer letzten Autorin. Da war das ja Agota Christoph. Und auf die bin ich ja auch durch eine Freundin aufmerksam geworden. Genauso jetzt auf Irmgard Keun durch dich. Ich denke schon, das ist das bekannteste Werk, was wir heute beide gelesen haben, ne? Worüber wir sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das bekannteste ist, kam mir jedenfalls so vor. Mich sehr an eine andere Autorin erinnert hat, über die wir in einer unserer ersten Folgen geredet haben, aber dazu später mehr.
Ja, super. Da bin ich ja mal gespannt, wie dein Urteil so ausfällt. Sehr schön. Irmgard Keun ist eine Autorin im Stil der neuen Sachlichkeit. Für die, die sich für Literaturbegriffe unter euch interessieren, sei das jetzt hier einmal so gedroppt. Ich bin davon tatsächlich ein großer Fan von der Epoche der neuen Sachlichkeit. Unter anderem hatten wir da im Podcast auch schon Lilli Grün, Mascha Kaleko mit ihrer Lyrik und Ruth Berlau mit ihren Geschichten und ihrer Lyrik. Da geht es um schnörkellose Sprache, um Wahrheit, manchmal auch ein bisschen schnoddrige Ausdrucksweise. Und thematisch wird dort oft das Stadtleben aufs Korn genommen oder unter die Lupe genommen, vielleicht eher Dreck und Armut, aber auch funkelnder Glanz, das Partyleben. Und speziell hier im Kontext von Irmgard Keun geht es um selbstbestimmte Frauen, die ihren Weg gehen, ihren Weg suchen zumindest auch. Und wir befinden uns hier, um das mal so ein bisschen historisch einzuordnen, auch in der Weimarer Republik. Ein bisschen, die zwei Bücher, die wir heute uns angucken, sind so ein bisschen versetzt. Das eine ist eher so am Anfang der Weimarer Republik und das zweite, da wird es dann schon politischer und prekärer, lässt sich dann so in die Endphase der Weimarer Republik einordnen. Wir machen das wie immer, wie bewährt. Ich fange erstmal an, ein bisschen was über die Autorin selbst, über ihr Leben zu erzählen und danach kümmern wir uns noch um zwei Bücher, die auf jeden Fall die erfolgreichsten sind von ihr, damals auch schon zu Lebzeiten sehr große Kassenschlager waren. Irmgard Charlotte Keun wurde am 6. Februar 1905 in Charlottenburg geboren. Charlottenburg gehört dann ab 1920 zu Berlin, um das auch nochmal zu sagen. Das wusste ich vorher auch nicht. Am 5. Mai ist sie gestorben, 1982 in Köln. Und Berlin und Köln sind auch die zwei Städte, um die es in ihren Büchern immer geht. Also die sehr oft eben Schauplatz sind, auch in den beiden, die wir uns nachher nochmal anschauen. Sie verbrachte ihre Kindheit in Berlin. 1913 zieht die Familie dann nach Köln um. 1921 macht sie ihren Schulabschluss am Gymnasium und arbeitet danach als Stenotypistin und hängt das dann so ein bisschen an Nagel, ist ihr dann ein bisschen zu langweilig. Und sie besucht eine Schauspielschule, schließt die auch ab und hat danach mehrere Engagements am Theater. aber ja, bleibt dann auch nicht so richtig dabei, ist ja auch irgendwie, ja, ich glaube, ein bisschen zu fad. Das waren jetzt nie die großen Hauptrollen, die sie da hatte bei ihren Theaterengagements. Ab dem Jahr 1929, das ist ein kleiner Einschnitt in ihrem Leben, fängt sie an, selbst zu schreiben. Sie ist damals schon bekannt und befreundet mit Döblin und Tucholsky, die ja hier ein Begriff sind für die Literaturbegeisterten unter uns. Und besonders Döblin schwärmt sehr für sie und ermutigt sie sehr, mit dem Schreiben fortzufahren und da wirklich ihre Energie und ihre ganze Motivation draufzulegen und sich darauf zu konzentrieren. Und dann haben wir auch schon 1931, wo ihr der Durchbruch gelingt. Da erscheint ihr erster Roman Gilgi, eine von uns, so der Untertitel. Und sie wird, wie man das so sagt, buchstäblich über Nacht berühmt. Das Buch hat eine sehr, sehr hohe Auflage, wird viel gelesen zurzeit. Und genau, sie macht angespornt von dem Ruhm, indem sie sich dann direkt sonnen kann, direkt weiter schreibt, schreibt, schreibt. Und 1932, also im Jahr darauf schon, erscheint dann ihr zweiter Roman, Das kunstseidene Mädchen. Bei diesem Buch ist das auch so, dass es sich recht gut verkauft. Einfach, ja, ich denke, sie war damals sicherlich noch im Gespräch auch, ne? Ich meine, ein Jahr später schon das nächste Buch, ist ja wirklich sagenhaft, ist ja richtig, richtig fix, ein Roman nach dem anderen sozusagen. Und ja, unter anderem ist sie mit dem kunstseidenen Mädchen auch im Gespräch, weil viele Literaturkritiker, da muss ich nicht gendern, ihr Plagiat vorwerfen. Das wird dann allerdings von dem Autor selbst entkräftet, von dem mehrere gesagt haben, ah, sie hat hier bei dem kopiert und abgeschrieben. Und der Autor selbst entkräftet das dann und hat dann auch so treffende Worte, sagt, Frau Coyne hat das überhaupt nicht nötig, von mir zu plagieren. Das fand ich auch eine ganz nette Anekdote tatsächlich. Aber wie wir alle wissen, geschichtlich jetzt im Rückblick, ist das eine richtig, richtig schlechte Zeit in der Geschichte. 1933, also schon im Folgejahr, werden ihre Bücher von den Nationalsozialisten verboten. Also direkt von 100 auf 0 verboten. Ja, also sie ist keine Persönlichkeit gewesen, die mit ihrer Meinung hinterm Berg hält. Und auch sonst war sie sehr laut, sehr selbstbewusst und wurde in der Zeit tatsächlich auch mehrfach verhaftet, weil sie in Kneipen und an öffentlichen Plätzen besondere Reden hält, Dinge tut, die die Nationalsozialisten damals nicht gut fanden. Das führte zu Verhaftung. Und dann hat sie sich gezwungen gesehen, ins Exil zu gehen. Also 1936 ist sie dann ausgewandert, lebt in Belgien und der Niederlande. Dort erscheinen auch weitere Bücher von ihr in deutscher Sprache. Aber in Deutschland sind ihre Bücher eben weiterhin verboten. Als die Nazis dann nach Amsterdam einmarschieren, sieht sie sich gezwungen, wieder zu fliehen. Und macht das hier an der Stelle ganz erstaunlich. Und zwar kehrt sie nach Deutschland zurück 1940 mit falschen Papieren. Und wo sucht man sie wahrscheinlich am wenigsten? In ihrem Elternhaus. Und dort lebt sie dann tatsächlich mehrere Jahre, also bis zum Kriegsende, wirklich illegal und versteckt in ihrem Elternhaus. Also sie ist seit 1940 dann wieder in Deutschland, heimlich sozusagen.
Ah krass, da hat sie dann aber auch keiner gesucht oder so? Also... Ja, krass.
Das hat irgendwie geklappt, ja.
Und wie war das mit dem Autor? Weißt du, wer das war und welches Werk da angesprochen wurde, von dem sie gruppiert hat? Weißt du das?
Also ich habe den Namen des Autors gerade nicht mehr im Kopf. Da müsste ich nochmal nachgucken. Kann ich dann gerne machen. Aber mir hat es nichts gesagt tatsächlich.
Okay. Also
ich denke, es
so
war ein Autor, der zu der Zeit angesagt war vielleicht, aber mir hat es jetzt nichts gesagt. Ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, weil ich dachte, na klar, zu der Zeit, eine Frau hat als Autorin Erfolg, da muss wieder jemand kommen und sagen, na, das beruht jetzt nicht auf ihrem Können, ne? Das ist abgeschrieben, anders geht's ja gar nicht so. Ja.
Ja, stimmt, ist ja auch überhaupt nicht aktuell, wenn so Frauen irgendwie einen Buchpreis gewinnen oder so, ne?
Genau.
Ja, wir nehmen ja gerade auf, es war ja gerade Frankfurter Buchmesse, liebe Leute, ne? Und ja, wenn ihr das mitverfolgt habt, da gab es ja auch wieder Debatten und gut. Aber ich will, wie gesagt, heute will ich ja nicht so abschweifen.
Aber schon interessant, ne, dass es 100 Jahre später dann doch auch immer irgendwie noch Thema ist. Ist schon ein bisschen krass. Naja.
Naja, Geschichte wiederholt sich auf mehreren Ebenen, wie wir das immer wieder mitkriegen, aktuell sowieso.
Richtig, richtig, richtig. Was ich auch ganz spannend fand, dass zu ihrer Rückkehr nach Deutschland, also zu ihrer erneuten Flucht, das hat ihr auch in die Karten gespielt. Es ging nämlich eine Falschmeldung in der Presse rum von ihrem Suizid. Und das hat ihr bei ihrer Flucht dann eben auch in die Hände gespielt, weil sicherlich aufgehört worden ist, eine Zeit lang offiziell nach ihr zu suchen.
Ah, okay.
Nach Kriegsende ist es natürlich schwer. Also sie wohnt wieder in Köln. Köln ist zerbombt. Sie hat teilweise dann im Elternhaus im Keller gewohnt. Und ja, die Nachkriegszeit war einfach hier von Armut geprägt, auch bei ihr tatsächlich. Obwohl sie aus einer wohlhabenden Familie kam, hatte sie hier auf jeden Fall nach dem Krieg sehr gut zu tun, hat sich festgeklammert und wiederhergestellt ihre vielen Kontakte zu Autoren. In der Szene eben auch war sie immer sehr eine Person, die sehr viel Zeit in Gesellschaft verbracht hat, die sehr viel Energie aus Gesprächen mit anderen Literaten gezogen hat, hatte hier wirklich einen großen Freundeskreis. Ist jetzt hier schwierig in der Nachkriegszeit und genau, sie ist direkt dann auch zugange, eine Entschädigungszahlung einzufordern. Sie bekommt dann im Jahr 51 war das, glaube ich, 82.300 D-Mark als Entschädigungszahlung, als Wiedergutmachungszahlung. Das fand ich so in der konkreten Summe tatsächlich auch mal ganz interessant. Also auch hier kämpft sie weiter, ist weiterhin laut in ihrer Persönlichkeit und lässt sich hier nicht unterbuttern, auch wenn die Nachkriegszeit hier sehr schwer war für sie und alle anderen natürlich. 51 bekommt sie auch eine Tochter. Eine Tochter wird geboren, sie bekommt ein Kind, aber sie lässt den Vater unbekannt. Ich habe auch gelesen, dass ein Literaturprojekt mit Heinrich Böll geplant war, und zwar ein Briefwechsel für die Nachwelt, so sollte der Titel sein. Es kam aber nie dazu tatsächlich. Das fand ich auch so ein bisschen bemerkenswert. Das war auch schon in der Zeit, wo es so Einbrüche bei ihr gab, was ihre Gesundheit anging. Also Irmgard Keun litt tatsächlich unter Alkoholismus. Es war die Rede von mehreren Besuchen in einem Sanatorium, auch von einer psychiatrischen Klinik, von der Psychiatrie. Sie hat tatsächlich hier ganz schön zu tun mit dem Alkohol, der Besitz von ihr ergreift, die Alkoholsucht. Und 1962 erscheint ihr letztes Buch Blühende Neurosen, ein Sammelband, das sei hier nochmal erwähnt. Und es ist aber nicht so, dass es das dann war, Gott sei Dank. Nicht, denn sie wird in den 70er Jahren wiederentdeckt durch eine Reportage im Stern und auf einmal werden ihre Bücher neu aufgelegt und sie wird angefragt für Lesungen und 1979 ändert sich dann die finanzielle Lage für sie auch. Also sie ist in der literarischen Welt wieder präsent.
Blühende Neurosen, den Titel finde ich ja auch sehr spannend.
Ja, super.
Kann man sich, wiederfinden manchmal irgendwie.
Total, total. Zeigt auch gut, was sie für eine Autorin ist. Ne? Da ist immer so ein Witz dabei.
Ja,
und genau, ja, ja. 1982 stirbt sie dann an Lungenkrebs und wurde in Köln beigesetzt. Sie hat die Veranlagung gehabt, so hat sich mir das Ganze zusammengesetzt, als ich ein bisschen was über sie gelesen habe, gerne mal ein bisschen zu flunkern auch, die Irmgard Keun. Also sie hat zum Beispiel immer wieder davon gesprochen, dass ihre Autobiografie in Arbeit ist mit dem Titel Kein Anschluss unter dieser Nummer. Das hatte sie auch im Fernsehen und bei Lesungen und so mehrfach schon angekündigt. Aber im Nachlass war davon überhaupt nichts zu finden. Also sagen wir mal so, sie wusste auch durchaus, wie sie im Gespräch bleibt, so, ne? Fand ich auch mal so eine ganz witzige Anmerkung. Ich bin auf Irmgard Keun aufmerksam geworden, weil sie von Nicole Seifert erwähnt wird in ihrem Buch Einige Herren sagten etwas dazu, die Autorin der Gruppe 47. Da widmet sie einigen Autoren jeweils ein einzelnes Kapitel. Irmgard Keun hat hier kein eigenes Kapitel, aber wird immer mal wieder an verschiedenen Stellen zitiert oder angeführt, so dass ich direkt dachte, ach, das klingt spannend, das klingt total interessant. Ich glaube auch, das Kunstseidene Mädchen, ihr zweiter Roman, wird hier erwähnt. Und ich dachte, Mensch, Irmgard Keun, das muss ich mir auf jeden Fall mal anhören. Und dann blieb dieser Name so bei mir im Kopf und tauchte auch öfter mal wieder auf. Und ja, wenn man das hat, sollte man da, glaube ich, drauf hören und dem mal nachgehen. Und das habe ich gemacht, indem ich mir in einem schönen Buchladen in Leipzig, da waren wir auch zusammen unterwegs, Marianne, habe ich mir eine Neuauflage im Ullstein Verlag gekauft von Das kunstseidene Mädchen, auch einfach, weil der Titel so super schön ist, finde ich. Und genau, ich wusste Weimarer Republik, die Zeit interessiert mich auf jeden Fall, literarisch war da viel los. Und dann habe ich mir das einfach mal mitgenommen und als kleine Erinnerung auf meinen Buchtisch gelegt. Vielleicht nochmal, bevor ich einsteige mit dem Debütroman. Insgesamt habe ich versucht, so ein bisschen mir zu überlegen, wie das sein kann, dass sie so lange Zeit nicht beachtet wurde und dann wiederentdeckt und jetzt zum zweiten Mal wiederentdeckt sozusagen. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Lesarten von Irmgard Keun. Die eine ist so, okay, es ist eine oberflächliche Erzählung von einer jungen Frau, die eben in Berlin oder in Köln lebt, je nachdem, welches Buch man liest. Und das ist so ein bisschen, ja, wird jetzt hier wirklich weltbewegende Themen angesprochen oder so? Eher nicht. Vielleicht wurde das dann auch von der Literaturkritik von bestimmten Männern einfach mal so in diese Schublade, hatten wir jetzt schon ein paar Mal Frauenliteratur geschoben oder so, ne? Und ich finde aber, das wird dem gar nicht gerecht. Natürlich sind die Bücher unterhaltsam, die ich gelesen habe von ihr, aber sie haben auf jeden Fall eine tiefere Ebene. Also sie sind auch ein Stück weit Zeitzeugnis. Und es ist eben nicht nur dieses Unterhaltsame, sondern auch literarisch wirklich cool, diesen Stil, den sie hier pflegt. Da werden wir besonders bei Gilgi dann gerne nachher nochmal drauf zurückkommen. Entschuldigung, beim Kunstseidenden Mädchen, was wir beide gelesen haben. Ich steige jetzt aber nochmal kurz ein und sage noch ein paar Dinge zu Gilgi. Damit habe ich nämlich angefangen. Das hat den einfachen Grund, dass ich dachte, okay, ich steige mal wieder mit einem Hörbuch ein. Das hat mir dem Letzten immer so gut gefallen, ein Buch zu lesen, eins zu hören. Das kriegt man ja auch zeitlich dann oft ganz gut unter, ne? Also wenn ich mit dem Hund draußen bin oder einen Abwasch mache, dann höre ich einfach super gerne Podcast oder Hörbuch. Und so konnte ich es jetzt tatsächlich wieder schaffen, ein Buch zu lesen und eins zu hören, was ich dann immer super cool finde, um doch nochmal einen besseren Einzug zu kriegen, als vielleicht nur ein Buch zu lesen, ne? Und von Gilgi möchte ich einfach mal kurz damit anfangen, dass ich den Roman Anfang mal vorlese. Der ist nämlich sehr aussagekräftig und mich hat das dann direkt schon gekriegt und ich wusste, ja, das ist ein Buch, was mir gefallen wird. Vielleicht ist das bei manchen auch so, dass sie denken, nee, das interessiert mich nicht. Aber ihr könnt euch ja mal eure Meinung bilden selber. Und genau, deshalb lese ich jetzt den Anfang einmal vor. Der Anfang von Gilgi, eine von uns, geht so. Sie hält es fest in der Hand, ihr kleines Leben, das Mädchen Gilgi. Gilgi nennt sie sich, Gisela heißt sie. Zu schlanken Beinen und kinderschmalen Hüften, zu winzigen Modekäppchen, die auf dem äußersten Ende des Kopfes geheimnisvollen Halt finden, passt ein Name mit zwei I. So fängt das an, so wird Gilgi eingeführt, die Protagonistin, und das fand ich irgendwie schon so keck. Das hat mich irgendwie direkt gekriegt. Gilgi heißt eigentlich Gisela, hat sich den Namen aber selbst gegeben und sagt, sie ist hier noch ganz jung, ich weiß gerade gar nicht genau, aber sie sagt dann irgendwie mit 26 heißt sie dann nicht mehr Gilgi, sondern Gisela, dann ist sie erwachsen, aber jetzt gerade pflegt sie diesen Namen und mag auch dieses Image, was damit einhergeht. Sie wohnt am Anfang der Handlung noch bei ihren Eltern in Köln und das geht dann weiter, da wird so eine Frühstücksszene geschildert, die super lustig ist. Und deshalb fand ich es dann auch irgendwie cool als Hörbuch. Es wird sehr viel so im Kölner Slang, im Kölner Dialekt geredet und auch diese Gespräche am Frühstückstisch mit den Eltern und so. Das ist wirklich herrlich zu hören. Also ich habe das hier gehört, gesprochen von Camilla Rentschke. Das Hörbuch von 2019 geht so knappe 7 Stunden. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, eben weil sehr viel Kölsch auch geredet wird. Und das macht die Camilla hier wirklich total cool und ist sehr amüsant tatsächlich. Die Inhaltsangabe von Ullstein fasst das hier ganz gut zusammen. Gilgi ist ein Mädchen im Köln der 20er Jahre. Sie kündigt ihre Stelle als Sekretärin und zieht von zu Hause aus, weil sie das bevormundete Dasein bei den Eltern satt hat. Doch auch das weiche, zerflossene, bedenkenlose Leben mit dem Schriftsteller Martin ist keine Alternative. Und aus ihrem Leben, sagt Gilgi, soll nicht so ein Strindberg-Drama werden. Und dann nimmt sie es wieder in die eigenen Hände und macht sich wirklich auf den Weg in die Selbstständigkeit. Genau darum geht's. Also Gilgi hat zum Beispiel auch eine eigene Wohnung, von der niemand weiß, in die sie sich zurückziehen kann. Gilgi schneidert ihre Garderobe selbst und genau ist damit immer auf dem neuesten Stand modisch. Also sie ist ja tatsächlich sehr unabhängig und es ist ihr ganz wichtig, alles selbst und allein zu schaffen. Köln der 20er Jahre, ne? Nicht vergessen, dass man auch wirklich hier sieht, 20er Jahre. Und man hat hier eine Frau, die man später als emanzipatorisch bezeichnen könnte. Und ja, da wandelt sie durch das Köln der 20er Jahre. Das ist wirklich richtig cool und zu lesen und sehr flott geschrieben. Gilgi hat klare Vorstellungen von ihrem Leben. Sie hat auch ausgesuchte Freunde. Also zum Beispiel ihre Freundin Olga ist auch eine sehr bemerkenswerte, selbstständige, wunderschöne Frau, die malt, eine Malerin. Und die eben auch genau weiß, was sie vom Leben will. Und ja, also ist wirklich total rasant schön zu lesen. Und man ist direkt so bei der Figur Gilgi. Sie ist die totale Sympathieträgerin wirklich von Anfang bis Ende. Auch wenn man vielleicht nicht alle Entscheidungen so teilen kann, die sie trifft. Aber ja, wirklich ein total tolles Buch, was auch heute noch wirklich richtig, richtig gut gelesen werden kann, möchte ich auf jeden Fall hier empfehlen. Oder eben als Hörbuch gehört von Camilla Rentschke, das kann ich auch sehr empfehlen. es gibt sehr viel amüsante Stellen und sehr viel amüsante Formulierungen. Also sie sagt dann zum Beispiel, ihre Eltern haben sich erfolgreich bis zur Silberhochzeit durchgelangweilt und solche Sachen, die einfach noch sehr aktuell und witzig sind. Und einfach diese Formulierung mit so frecher Schnauze und so schnottrigen Formulierungen, aber dann auch wieder ganz, ganz lyrisch geschrieben, wenn Gigi dann in ihre Verliebtheit reinfällt. Und es ist auch tatsächlich sehr spannend, finde ich, von Anfang bis Ende. Und ist auch ein tolles Stimmungsbild der damaligen Zeit. Also Köln, Karneval ist natürlich auch ein Thema. Dann werden auch immer wieder so Karnevalsschlager oder so Schlager, die in der damaligen Zeit sehr berühmt waren, immer wieder mit eingeflochten in den Text. Man hat dann immer so collagenhafte Passagen. Also man hat dann wirklich das Gefühl, man ist tatsächlich in den 20er Jahren in Köln der 20er Jahre so mit dabei und so reingeworfen. Und auch wie sie es schafft, das Stadtbild und die Gerüche zu schildern, das ist dann, gibt irgendwie so ein ganz, ja, authentisches, cooles Bild durch Gigis Augen, wie Köln zu der Zeit ist. Und genau, man hat in der Handlung hier eigentlich alles dabei, also Drama, Traurigkeit, aber auch eben Charme und sehr unterhaltsame Elemente. Von daher, Gigi, eine von uns von 1931, ist hier sehr empfehlenswert. Und ich habe wirklich nicht gedacht, dass das Buch schon so alt ist. Das Hörbuch war das erste, was ich gemacht habe, als ich mich mit Irmgard Keun beschäftigt habe. Ganz bewusst, ohne vorher über ihr Leben was zu lesen oder mir die Person auch vorher näher anzugucken, weil ich einfach dachte, okay, ich will direkt mit der Literatur einsteigen. Und ja, beim Hörbuch wurde, glaube ich, auch nicht das Erscheinungsjahr genannt zu Anfang oder so. Das hat man zwar manchmal, aber ich glaube, das war dann nicht so. Und als ich dann im Nachgang gelesen habe, dass es von 1931 ist, da war ich richtig baff auf jeden Fall, weil es einfach durch die Schreibart sehr modern und sehr, ja, einfach irgendwie zeitlos ist. Das lässt sich heute auch super gut lesen. Und das hat mich hier, was das angeht, sehr beeindruckt.
Aber das ist ja auch ein super Querverweis wieder, was du vorhin schon angedeutet hast mit Lilli Grün und Mascha Kaleku. Mich hat sie tatsächlich auch noch an eine andere Autorin erinnert. Das werde ich aber gleich sagen, wenn wir zu Das kunstseiende Mädchen kommen, bei denen das ja auch so war. Ich glaube, du hast es, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube, du hast es damals bei Mascha Kaleku auch gesagt, dass das sowas Zeitloses hatte, die Literatur. Und was ich jetzt auch sagen muss, was ich total cool finde, ist, dass ich genau, also jetzt mit dem dritten Buch wirklich gemerkt habe, welche Literatur dich komplett anspricht. Also ich weiß, dass dich viel Literatur anspricht, aber es war jetzt irgendwie cool zu merken, okay, ich verstehe jetzt irgendwie komplett, welche Art von Geschichten Sarah total faszinieren. Und wie du schon gesagt hast, du hast ja auch schon erwähnt, dass du ein Fan der Neuen Sachlichkeit bist. Aber was die Art und Weise angeht, das ist mir jetzt, glaube ich, dann mit dem dritten Buch komplett klar geworden. Und das finde ich halt ganz cool, weil ich verschenke auch gerne Bücher. Weißt, was dann zu Weihnachten oder zu deinem Geburtstag auf dich zukommt.
Ja, das perfekt.
Das fand ich wirklich schön. Naja, weil dann, also weil man über die Literatur, ich meine, wir kennen uns ja nur jetzt auch nicht erst seit gestern, aber dann die Leute ja doch nochmal anders kennenlernt und nochmal neue Perspektiven sich aufzeigen. Und du bist mir durch die Literatur, also durch das Lesen, dann auch noch mal ein Stück näher gekommen damit. Also das fand ich irgendwie total schön, dass es mir so ins Bewusstsein gekommen. Ich meine, bei Lilli Grün und Mascha Kaleku, also da hat sich das für mich auch schon so erschlossen. Aber jetzt beim dritten, da hatte ich so viel Parallelen auch wieder gesehen. Und da hat sich jetzt so ein roter Faden durchgezogen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt scheinbar, das ist Sarahs Steckenpferd, wie man so schön sagt. Nee, echt cool.
Ach super, ja, voll schön, dass das dann auch so einen Effekt hat, dass man, ja, dass man Personen über Literatur näher kennenlernt. Stimmt, du hast total recht. Auch das ist schön, freut mich ja. Ja, das zweite Buch von Irmgard Keun weist durchaus viele Parallelen auch auf zu Gilgi. Das zweite Buch ist, wie gesagt, Das kunstseidene Mädchen. Hier haben wir jetzt nicht mehr Köln, sondern Berlin als Schauplatz. Und unsere Protagonistin ist Doris, die auch zeitweise als Sekretärin, Stenotypistin, wie das so schön heißt, arbeitet und dann aber auch eintaucht in die Welt der Schauspielerin. Also wir haben hier tatsächlich auch immer wieder so, ja, autobiografische Sachen mit eingestreut von Irmgard Keun, wo man dann doch auch die Rückschlüsse auf ihre eigene Biografie ziehen kann. Und ja, auch hier wieder neue Sachlichkeit vom Feinsten, was die Formulierung und das ganze Genre und Setting angeht. Und auch Bertolt Brecht und Erich Kästner sind mir im Studium so hängen geblieben, weil ich das einfach super toll finde als Stil. Aber hier ist es mir eben auch wieder aufgefallen, ich lese das Ganze noch tausendmal lieber aus der Perspektive einer Frau. Das finde ich dann einfach nochmal spannender. Was ist hier ausgeprägter noch? Also man sieht auf jeden Fall eine schriftstellerische Entwicklung bei Irmgard Keun. Wir haben hier einen Tagebuchcharakter. Also man kann ganz konkret sagen, so fängt das Buch dann auch an. Die Gloris, die schreibt ein Heft und möchte da ihr Leben niederschreiben. Das heißt, das ist hier sehr umgangssprachlich geschrieben, wie eine Art Tagebuch. Sehr schnottrig, da haben wir das wieder. Und es liest sich sehr zügig. Wir haben hier oft so einen Strom, einen geschriebenen Strom, kann man vielleicht sagen, so fließende Passagen, die jetzt größtenteils keinen Grammatikregeln folgen, viel umgangssprachlich. Muss man sich vielleicht manchmal auch ein bisschen reinfinden in die Umgangssprache der 30er Jahre, aber auf jeden Fall hier auch sehr unterhaltsam. Was fällt auch auf? Es ist im Vergleich zu Gilgi drastischer. Also wir merken, es geht schon in so eine politischere Richtung. Man merkt, die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Das ist hier schon ein Thema auf jeden Fall. Und auch die Armut wird hier noch stärker gezeichnet. Also hier ist es bei Doris auch so, als sie ihren Job schmeißt und sich dann auch auf die Suche begibt, wie soll es jetzt weitergehen, zieht sie dann auch in Erwägung, so die letztmögliche Variante zu gehen und ja, sich zu prostituieren, einfach weil sie oft nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Was hier sonst noch hervorgehoben wird, ist so der Unterschied, finde ich, zwischen Proletariat und Bildungsbürgertum, also die Arbeiter und die reichen Gehobenen, die abends ins Varieté gehen. Und Doris versucht hier auch ein Leben zu führen, zu Ruhm zu kommen, ein sehr ja glanzvolles Leben zu führen. Jetzt habe ich es schon so ein bisschen verraten, denn das berühmteste Zitat wohl aus dem Buch ist, ich will ein Glanz werden. Das sagt Doris relativ oft, das kommt immer wieder vor, diese tolle Formulierung. Man kann sich direkt vorstellen, was gemeint ist, was sie sich dabei denkt. Sie möchte ein ruhmreiches Leben führen, ein Leben wie ein Star. Vielleicht hat man es da auch früher noch nicht so verwendet als Begriff zu ihrer Zeit. Aber genau, sie möchte ein Glanz werden und sie stiehlt zum Beispiel einen teuren Pelzmantel und muss daraufhin eben von Köln nach Berlin fliehen, weil sie sonst sicherlich verhaftet worden wäre. Also sie stiehlt den Mantel im Theater, ihr Fee, also ihr Fuchsmantel und ja, zieht sich auch durch das Buch, gibt sie ihn jetzt zurück oder nicht. Und dann führt sie hier auch eine Beziehung zu einem Mann, der hier auch noch eine wichtige Rolle spielt im Buch und in Doris Leben. Und da wird eigentlich klar, auch wenn sie oft vorgibt, gefühlskalt zu sein, Dinge nicht an sich ranzulassen, merkt man hier nochmal einmal mehr, dass sie sich eigentlich wirklich nur nach Wärme, nach Geborgenheit, nach einer soliden Beziehung sehnt. Das kommt dann tatsächlich hier raus bei der Beziehung, die hier thematisiert wird im Buch. Also es kommt dann doch eben eine sehr sensible Seite am Ende raus und genauso wie bei Gilgi gibt es hier auch bei Das kunstseidende Mädchen am Ende nochmal ja, ein Twist oder ein beeindruckendes Ende. Also bei beiden Büchern ist das so ein bisschen ein Ende mit einem kleinen Knall, was das Ganze dann auch nochmal spannender macht. Und genau, ich fand auch den Titel Kunstseiden hier ganz spannend. Nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich da nochmal drüber nachgedacht. Seide ist ja auch was sehr Feines, was sehr Luxuriöses. Kunstseide ist vielleicht das, auf was man manchmal ausweichen muss. Aber es hat immer noch diesen Schein von was Luxuriösem, was ganz Edlem. Und das finde ich ja irgendwie ganz schön. Das passt ganz gut zum Leben der Doris, der Protagonistin im Buch. Denn sie macht aus dem, was sie hat, was vielleicht manchmal nur Kunstseide ist, was sehr Tolles und träumt sich eben in die Welt der richtigen Seide, könnte man hier vielleicht an der Stelle sagen. Genau. Spannend fand ich auch die Anekdoten aus dem Schauspielerei, Theatermetier, die hier angeführt werden, da habe ich auch sehr gelacht, wie die ganzen Schauspielerinnen sich untereinander ausspielen und die Intrigen, um die es hier auch geht. Also das ist auch sehr witzig geschildert und da habe ich auch gedacht, na, hier hat Irmgard Keun bestimmt auch einiges an Erfahrung einfließen lassen. Fand ich tatsächlich hier auch nochmal so ganz spannend.
Für mich war es so, um das jetzt aufzulösen, du hast Lilli Grün und Mascha Kalecko erwähnt. Mich hat sie tatsächlich auch an Colette erinnert.
Ah ja.
Und zwar, also Colette wird ja eher dem Modernismus zugeordnet, also weniger Sachlichkeit, zeitlich passt es aber trotzdem ganz gut rein. Und zwar in das Werk La Vagabonde. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, hört da gerne mal rein. Das ist tatsächlich eine mit von unseren ersten Folgen. Mhm. Einfach, weil es da auch um diese weibliche Selbstbestimmtheit geht. Also bei Colette, da zieht sich das ja dadurch, dass sie ja da auch in diesen Bohemienkreisen unterwegs ist und er flirtet und alleine wohnt und so alles, was ja für eine Frau zu der Zeit jetzt nicht unbedingt gängig war und vor allem nicht angesehen. Und hier ist natürlich der Vergleich zu Kaleko und Grün viel, viel stärker gegeben. Aber ich glaube einfach dadurch, dass ich Colette damals vorgestellt habe, ist mir das noch stärker in Erinnerung geblieben. Und wie gesagt, das Werk würde ich euch an der Stelle tatsächlich auch sehr gerne empfehlen, wenn euch das Kunst seine Mädchen gefallen hat. Es ist nicht ganz so rasant geschrieben. Das ist nämlich das erste Wort, was mir bei dem Buch eingefallen ist. Du hast ja auch diesen Tagebuchcharakter schon erwähnt. Ich dachte als erstes an das Wort rasant. Also man hat das Gefühl, man muss das ganz schnell lesen, ne? Und weil sie ja auch mit Auslassungen arbeitet. Und ich hatte auch so eine Textstelle. Ich habe da nicht an diesen Tagebuchcharakter gedacht, sondern als wenn sie die ganze Zeit da sitzt und das halt einer Freundin erzählt. Was man ja, sage ich mal, bei einem Tagebuch auch irgendwo macht. Aber ich hatte halt, wie gesagt, diese Freundin die ganze Zeit dabei.
Und damit ihr euch auch mal ein kleines Bild machen könnt, was euch erwartet, wenn ihr das kunstseidene Mädchen aufschlagt von Irmgard Keun, habe ich ein kleines Zitat rausgesucht. Darum geht's um, ja, man könnte jetzt salopp mit dem heutigen Ton sagen, es geht um die Dating-Szene und das Nachtleben in Berlin. Und genau, das möchte ich euch einfach mal kurz vorlesen, weil ich finde, da bekommt man einen ganz guten Eindruck. Wie ist so die Sprechweise? Wie wird erzählt? Was ist das, ja, was wir jetzt vorher auch schon angesprochen haben, dieser besondere Stil von Irmgard Keun? Es geht darum, dass Doris relativ kurze Zeit von Köln nach Berlin gegangen ist, also dass sie seit relativ kurzer Zeit hier in Berlin ist und dann eben in ihr Heft Folgendes schreibt. Im Allgemeinen kann ich nicht klagen. Da war ich zuerst auf dem Kurfürstendamm, da stand ich vor einem Schuhgeschäft, da sah ich so süße Schuhe, da kniff mich eine Idee. Ich tat Sicherheit von ganz großer Dame in mich, wozu mir der Fee half, und riss mir einen Absatz vom Schuh und hinkte in das Geschäft und legte den Absatz dem schwarzen Rayon in die Hände. Sagt er zu mir, gnädige Frau? Sag ich, so ein Unglück, wo ich tanzen wollte und hab nicht mehr Zeit für nach Haus und nicht genug Geld bei mir. Ging aus dem Laden mit Eidechsenkappen und abends mit dem schwarzen Rayon in ein Kabarett. Ich sagte ihm, ich wäre eine neue Künstlerin von Reinhardt und wir haben uns beide furchtbar angelogen und uns aus Gefälligkeit gegenseitig alles geglaubt. Dumm ist er nicht, aber Kavalier. Er hat eine steife Kniescheibe und verliebt sich in Frauen aus Unsicherheit darüber.
Ah, oh, schön.
Also ist super, ne? Man merkt hier, Doris kriegt, was sie will, sie weiß, was sie will. Und sie macht einfach das Beste draus und flunkert sich hier durch das Leben, um ein Glanz zu werden.
Ja, auf dieses Bild auch zu kommen, ne? Ein Glanz, also das so zu objektivieren, sage ich mal, dieses Wort. Ja.
Ja, super, auf jeden Fall. Genau, also hier sehr amüsant auch, genau. Ich würde gerne noch kurz was sagen zur Ausgabe, die ich hier habe. Das ist tatsächlich eine Neuausgabe von 2024 von Ulf Stein, also wirklich noch sehr neu. Und was mir ja auch total gut gefallen hat, ist, dass es ja eine Art Nachwort gibt oder zwei kleine Aufsätze am Ende des Buchs, und zwar von Annette Keck und Anna-Barbara Hagen, jeweils einen kleinen Aufsatz am Ende. Und da schaffen es die beiden, dass man sich nochmal ein kleines Bild von Irmgard Keun machen kann, dass sie so ein bisschen im Kopf auch lebendig wird als Person. Da werden dann unter anderem so Anekdoten geschildert wie, ja, sie war eine, das hat ein Zeitgenosse über sie gesagt, sie war eine Menschenfängerin. Irgendwie ein komischer Begriff, ne? Hat
ja,
man
das
früher so gesagt, heißt was Gutes.
Das klingt aber ein bisschen verstörend.
Ja. Soll einfach nur heißen, sie hat Menschen um sich rum gehabt, hat Menschen angezogen, konnte Menschen für sich vereinnahmen mit ihrer Art. So gibt es zum Beispiel die Anekdote, dass ein Busfahrer in Köln der öffentlichen Verkehrsbetriebe sie völlig, als wäre es das Normalste von der Welt, bis zu ihrer Haustür gefahren hat und dort abgesetzt. Also das ist so eine Anekdote, da musste ich sehr lachen, wenn man sich das vorstellt. Und so Sachen, also sie konnte die Menschen sehr von ihrem Charme und so für sich vereinnahmen. Das fand ich irgendwie so ganz, ganz cool, was da im Nachwort dann tatsächlich nochmal so über Irmgard Keun geschrieben wird von den beiden hier.
Ja, da hätte man sicherlich auch ein charmanteres Wort finden können als Menschenfänger. Das klingt doch etwas negativ irgendwie konnotiert. Also denke ich als erstes an irgendeinen Thriller oder so, keine Ahnung, oder irgendeinen Krimi.
Ich finde es auch komisch, ja. Mir ist das so hängen geblieben. Ich glaube, also es war ein Zeitgenosse, wie gesagt, von ihr. Sagt man heute jetzt auch nicht mehr, ne? Aber ja, das war als Kompliment wohl gemeint.
Ja, naja, dann.
Also ich hoffe, dass wir euch ein bisschen neugierig machen konnten auf Irmgard Keun und ja, dass es euch vielleicht auch überrascht, wie modern die Schreibweise oder die Themen noch sind. Und ja, vielleicht Das ist ja auch eine doofe Formulierung. Ich wollte gerade sagen, vielleicht habt ihr ja jetzt Blut geleckt, aber um das mal schöner zu sagen, vielleicht
eine Menschenfängerin.
Ja, genau. Gab es jetzt eine kleine Begeisterungswelle, die zu euch rübergeschwappt ist?
Auf jeden Fall habt ihr jetzt schon genug Material von uns bekommen, um euch schon einer ganzen Literaturströmung zu widmen, nämlich der neuen Sachlichkeit. Also da gibt's jetzt in unserem Podcast schon genug Futter, um sich den Autorinnen zuzuwenden und vielleicht auch das ein oder andere Werk zu lesen. Und man mag es kaum glauben, unsere nächste Folge ist schon wieder unsere Weihnachtsfolge, Sarah. Und
ja,
genau, da machen wir ja immer so ein bisschen Meet and Greet und ein bisschen Glühwein und gucken auch, dass wir wieder irgendwie ein schönes Video für euch aufnehmen. Dann bin ich ja wieder dran und dann guckt man ja auch immer, dass man was nimmt, was so ein bisschen, also was heißt Komfortliteratur, aber ich bin mir sehr sicher, dass fast alle von euch, die hier zuhören, will ich jetzt ganz einfach mal behaupten, die Autorin kennen. Sie ist eine der berühmtesten Autorinnen, ja, der Literaturgeschichte und es gibt unendliche Verfilmungen von ihren Werken und was kann ich dann noch Schönes sagen? Genau, wir reisen wieder zurück in die Zeit, wir reisen wieder nach England und ich glaube, das reicht dann auch. Ich sag mal so, wer die Folge mit den Bronte-Schwestern mochte, der wird diese Folge sicherlich auch sehr, sehr mögen, obwohl, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade eine Charlotte Bronte ihre Werke auch kritisiert hat. Also.
Ah, okay.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ihr werdet sie sicherlich kennen und genau, ihr dürft euch auf eine klassische Folge freuen. Also wir widmen uns einem Klassiker oder mehreren Klassikern, je nachdem, genau, was wir da noch schaffen zu lesen. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die Entdeckung der Irmgard Coyne, liebe Sarah. Vielen Dank, dass du uns die neue Sachlichkeit wieder so schmunzelnd, herzlich dargelegt hast mit diesem, ja, mit dieser Schnottrigkeit. Ich liebe dieses Wort, weil das passt, das finde ich immer so toll zusammen, diese Literatur. Und dass du uns das nach den zwei letzten Folgen, die ja doch etwas, ja, eindringlicher waren, will ich mal sagen, wieder mehr Leichtigkeit reingezaubert hast. Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich bis zum nächsten Mal alles Gute, habt einen wunderbaren Herbst, hoffentlich ohne Schnupfen, steckt euch nicht an, bleibt zu Hause, trefft keine Menschen und lest Bücher, ist meine Empfehlung, dann bleibt ihr gesund. Genau. Und ja, in diesem Sinne, bis dahin, eure Marianne.
Und eure Sarah. Dann freue ich mich das nächste Mal auf die Literatur zum Einkuscheln. Bin gespannt und wünsche euch bis dahin auch alles Gute. Ciao.
Tschüss.